Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass es möglich ist, dass wir uns dir hingeben, dass es nicht nur so ein paar Worte sind, sondern dass du der bist, der die ausgestreckten Arme hat und uns entgegenstreckt, wie damals beim verlorenen Sohn, als du das erzählt hast. Und dann können wir kommen und können uns dir hingeben und du schließt uns in deine Arme und du nimmst uns auf und dann veränderst du uns in dein Bild und schickst uns wieder in diese Welt, um anderen davon erzählen, wie herrlich und wie toll du bist. Danke, dass du uns heute Morgen die Gelegenheit gibst, hier bei diesem sonnigen Wetter hier zu sein und auf dich zu hören, dein Wort zu hören, gemeinsam zu singen, zu beten, Gemeinschaft zu haben, fröhlich zu sein und uns am Leben zu freuen, im inneren und äußeren Frieden. Dafür danke ich dir sehr. Amen. Ja, es ist das Pfingstwochenende, in Deutschland ist es Reisewochenende, da habe ich gedacht, naja, dann lasst uns einfach im ersten Johannesbrief noch ein bisschen weiter reisen. Heute ein ganz spannendes Thema. Ich dachte, es ist richtig toll, wie das so hinläuft, ja. Heute ist Pfingsten, da ist der Geburtstag der Gemeinde sozusagen, ja. Der Geist wurde ausgegossen und heute an diesem Pfingsttag, fast 2000 Jahre später, sagt uns der Geist Gottes, prüft. Die Geister. Also widmen wir uns diesem Thema. Ich glaube, die meisten von euch werden schon mal in irgendeiner Form mit dem TÜV zu tun gehabt haben. Vielleicht mit dem eigenen Auto, mehr oder weniger gut und erfolgreich. Oder vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang. Manche sagen, Mensch, eigentlich müsste doch jedes Spielzeug so eine TÜV-Plakette haben, dass man da auch sicher ist. Bei Werkzeugen gibt es so ein TÜV-Siegel. Und dann gibt's auch noch Institutionen wie zum Beispiel die Stiftung Warentest. Die testen, die prüfen alle möglichen Dinge und dann veröffentlichen sie in einem Prüfbericht, was die deutschen Konsumenten kaufen sollten und von dem sie auf jeden Fall die Finger lassen sollten. So nach dem Motto, das Teuerste ist nicht immer das Beste. Das sind gute Einrichtungen. Sie helfen uns Menschen, nicht jeden Betrugsversuch auf den Leim zu gehen. Aber es entbindet uns nicht davon, als Konsumenten selbst zu prüfen. Lebensmittel, Kleidung, Werkzeuge, Spielzeug, was auch immer. Niemand kann stellvertretend für alle anderen alle Dinge untersuchen. Und das ist im geistigen Leben nicht anders. Es gibt unzählige Theologen, die sich mit den Texten der Bibel, mit ihrer praktischen Anwendung auseinandersetzen. Sie geben uns als Nachfolger Tipps und Tricks an die Hand, wie man das Wort Gottes in seinen Alltag umsetzen kann, wie man sein geistiges Leben meistern kann. Und wer zu einer Gemeinde gehört, so wie hier in unserer Gemeinde, das sind auch noch Leiter, das sind Älteste, das sind Verkündiger, die ihren Gemeindegliedern durch das, was sie sagen und tun, auch so einen gewissen geistigen Schutz geben können und auch geben. Gibt nichts Besseres übrigens, als sich von einem Leiter oder von einem Ältesten mal segnen zu lassen. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Einfach zu den Ältesten hin, segne mich. Und naja, was Gott dann draus macht, das ist dann ganz, ganz spannend. Also, nur so nebenbei. Aber wer lange genug lebt, wer als Nachfolger Jesu unterwegs ist, der weiß, das reicht nicht aus. Für das geistliche Weiterkommen reicht es nicht aus. Also kein Ältester, kein Leiter, kein Pastor oder wer auch immer kann immer für alle Menschen da sein. Womöglich noch ein geistlicher Schutz sein. So nach dem Motto, wenn bei mir was daneben geht, hab so 3-4 Älteste, dann sind die halt schuld. Ja, es geht nicht. Es ist unmöglich. Ja, so funktioniert das nicht. Und wir sind ja auch nicht als unmündige Menschen von Gott in die Welt gesetzt worden. Ganz im Gegenteil. Jeder von euch hat selbst Verantwortung für sein Leben und für seine geistliche Entwicklung. Und damit wir da nicht allein gelassen werden, haben wir zum Beispiel den Gottesdienst, haben wir die Verkündigung, haben wir Lehre und auch heute einen Bibeltext aus dem ersten Johannesbrief. Und der wird uns nicht im Unklaren darüber lassen, was unser Auftrag ist. Nicht nur in Bezug auf die spirituellen Phänomene unserer Zeit, prüft die Geister. Ich lese uns den Text aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, also Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jenen überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also, prüft die Geister. Ich fand es spannend, das ist tatsächlich ein Befehl. Das wird im griechischen Urtext von der grammatikalischen Form so geschrieben, im Imperativ. Also hier wird uns gesagt, hey, ich befehle dir, prüfe die Geister. Und dennoch glaube ich, dass Johannes nicht davon ausgeht, dass wir das so von uns aus können. So selber, aus uns heraus. Ich denke, dass er auch auf das aufbaut, das ist einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament, was Paulus zum Beispiel in Epheser 4, 11 bis 14 geschrieben hat. Dort sagt er nämlich, und er, also Gott selbst, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das sind Worte über den sogenannten fünffältigen Dienst im Neuen Testament. Fünffältig einfach, weil es um Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer geht. Sie geben uns einen klaren Hinweis auf die Arbeit und die Aufgaben in der Gemeinde. Also das Ziel von Gemeindearbeit ist nicht in erster Linie, dass sich hier alle wohlfühlen. Überraschung. Es geht nicht darum, jedes Bedürfnis zu befriedigen. Manche fordern das zwar ein und sagen, also ihr müsst doch und es muss doch, ich muss mich doch hier immer wohlfühlen und es muss um meine Bedürfnisse gehen und so. Also ich würde mal sagen, das ist wirklich schön, wenn das so ist. Und ich glaube, also ich gehe von mir aus, wir haben es alle gerne gemütlich. Dass es uns gut geht und dass wir uns so wohlfühlen, das ist doch toll. Ja, wenn wir aber dieses Bibelwort anschauen, dann wird deutlich, worauf es eigentlich ankommt, wenn wir über Gemeinde Jesu nachdenken. Es geht darum, dass die Heiligen, und das seid ihr alle, auch wenn man sich nicht so fühlt, ja, die Bibel sagt, wir sind Heilige, die Heiligen sollen zugerüstet werden. Zum Werk des Dienstes. Also der Dienst in der Familie, im eigenen Leben, im Beruf, in meinem Alltag und natürlich auch in der Gemeinde. Zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und das mit dem Ziel, damit wir nicht mehr unmündig sein. Und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also es geht nicht um Wohlfühlen, sondern es geht um geistliche Reife. Und wer jetzt sagt, das brauche ich nicht. Na, kleiner Tipp von mir, du hast es wahrscheinlich nötig. Wenn wir es schaffen, dass Gemeinde so ein Ort sein kann, wo wir als Nachfolger Jesu für unser geistiges Leben zugerüstet werden, nicht nur von hier vorne, sondern auch gegenseitig, auch in Hauskreisen, dann haben wir die beste Voraussetzung für das, was uns Jesus heute im Bibeltext vorgibt, dass wir nämlich die Geister dieser Welt richtig beurteilen können. Es kann nur der richtig beurteilen, der die Kriterien hat, der geschult ist darin. Ihr kennt dieses Beispiel vom Falschgeld. Wie kann man Falschgeld prüfen? Indem man sich alle Blüten dieser Welt anschaut und guckt, wie viele Farben das es gibt. Und da wirst du nicht fertig. Wer Falschgeld prüfen will, der wird darin geschult, wie richtiges Geld aussieht. Wer genau weiß, wie die Geldscheine aussehen, wie die Münzen aussehen, welche Beschaffenheit sie haben, welche Merkmale sie haben, der wird Falschgeld erkennen. Wir als geistliche Leute, wir müssen wissen, wie die Wahrheit aussieht, wie sie sich anfühlt, was in ihr drin steckt, damit wir falsche Lehren, falsche Geister erkennen können. Und dann werden wir auch diejenigen erkennen, die uns vom falschen Weg abbringen möchten. Und mit diesen biblischen Vorgaben lassen wir uns jetzt vom Apostel Johannes in diesem Bibeltext drei ganz wichtige Hinweise mitgeben, wie wir die Geister prüfen können, beziehungsweise welche Möglichkeiten wir haben als Nachfolger Jesu, diesen Befehl, den wir ja bekommen haben, prüft die Geister, nachkommen zu können, ihn umsetzen zu können. Der erste Hinweis: glaubt nicht jedem. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Glaubt nicht jedem. Glaubt nicht allem, was euch erzählt wird. Und Glauben wird hier im Sinn von Vertrauen gewähren verwendet. Das ist also ziemlich stark. Das ist nicht so ein, na, ich glaube, dass morgen immer noch schönes Wetter ist und so, mal gucken. Ja. Sondern das ist so, wie wenn du einem Freund Vertrauen schenkst, weil du dich normalerweise auf das Wort dieses Menschen verlassen kannst. Also demnach sollen wir nicht jedem Wort tiefes Vertrauen schenken, das an unsere Ohren dringt. Das wurde mir wieder ganz neu bewusst im Oktober 2015, bisschen her schon, aber da ging es darum, dass der Verzehr von verarbeitetem Fleisch oder auch Wurst Krebs erregen soll. Und da dachte ich, und das mir? Also, ich bin eigentlich ein Würstchenliebhaber und so, und dann sowas. Das ging dann den ganzen Tag lang durch die Medien. Die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, hatte festgestellt, dass verarbeitetes Fleisch und eben solche Wurstkrebs erregen sollen. Also das macht was mit einem Menschen, der es hört. Also nicht mit einem Veganer natürlich, aber mit mir schon. Naja, am Abend habe ich dann zu Angelika gesagt, also du, ich weiß nicht, jetzt haben wir da was gehört und jetzt glauben wir das sofort. Aber stimmt es auch, was die sagen? Ist es belegt, was die sagen, was die festgestellt haben? Und prompt kamen in den nächsten Tagen die Richtigstellungen. Beziehungsweise es ging nach dem Motto, die WHO hat zwar gesagt, aber wir sagen ihnen jetzt, wie sich's wirklich verhält. Und wie von mir am Vorabend festgestellt, lief's in der Argumentation letzten Endes darauf hinaus, dass eben ausgewogene Ernährung das Gesündeste ist. Also in Maßen essen, nicht in Massen. Also manche verwechseln dieses Wort, ja, wird ähnlich geschrieben, ja. Maßen essen, dann leben wir gesund. Es gibt heutzutage meines Wissens fast nichts mehr, das nicht das Potenzial in sich trägt, Krebs zu erregen. Also in Maßen essen. Aber das nur nebenbei. Worauf es mir ankommt, ist, dass wir nicht sofort Vertrauen darauf setzen, auf alles, was uns an Informationen zugesteckt wird. Da macht man den Computer an, Facebook, und dann kommt irgend so ein Post und dann rennen die Leute auf die Straße und rebellieren gegen irgendjemand oder es gibt irgendeinen Twitter-Post oder man liest über irgendwelche Messenger-Dienste irgendwas und plötzlich sind wir total verunsichert, weil irgendjemand irgendwas erzählt hat, das überhaupt nicht verifiziert ist. Und dann wird womöglich behauptet, noch von irgendwelchen vertrauenswürdigen Stellen. Gut, in diesem Fall war es die WHO, ja, die Quelle ist ja eigentlich schon vertrauenswürdig und trotzdem ist da irgendjemand übers Ziel rausgeschossen. Und genauso kannst du im geistlichen Bereich gehen, wenn du einfach jedem Wort Vertrauen schenkst, das du zum Beispiel von hier vorne in der Predigt hörst. Tu es bloß nicht, glaub mir bloß nicht alles. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir unseren Verkündigern nicht mehr trauen sollen. Ja, komm morgens in den Gottesdienst. Also, nee, dem vertraue ich nicht. Dann brauchen wir nicht hierher kommen. Ja, klar. Wir sind nicht zu generellem Misstrauen aufgerufen. Auch nicht durch das, was ich heute sage, ganz und gar nicht. Aber wir sind dazu aufgerufen, zu prüfen, was wir hören. Das ist was anderes. Mir fällt in diesem Zusammenhang immer diese nette Geschichte ein aus der Apostelgeschichte. Aus diesem netten Dörfchen, Örtchen, ich weiß nicht, vielleicht war es auch eine Stadt, mit Namen Beröa. Da wird in Apostelgeschichte 17 berichtet, sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Und dann gingen sie nach Hause, also das fügt sich ein, und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Die haben nachgeguckt, hinterher. Also Paulus ist ja jetzt nicht ein Mensch, wo man sagen kann, nee, dem kannst du nicht trauen. Ganz bestimmt nicht. Und trotzdem, sie haben es bereitwillig aufgenommen, weil sie dem Paulus vertraut haben, ganz klar, aber da war es noch nicht zu Ende. Dann haben sie zu Hause die ihnen vorliegenden Schriften genommen und haben geguckt, was hat uns der Paulus erzählt? Stimmt das mit diesen Schriften, heute würde man sagen mit der Bibel, stimmt das überein mit dem, was der gesagt hat? Genau so muss es sein. Und denn, das leuchtet ja auch ein, denn in unserem Text heißt es, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und dieses Wort ausgegangen, das hier so harmlos dahergeht, daherkommt, das ist aus der Militärsprache des Griechischen entlehnt. Und man müsste eigentlich sagen, einen Angriff vortragen oder in den Kampf ziehen. Denn es sind viele falsche Propheten in den Kampf gezogen in diese Welt. Das klingt anders. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Ephesus Folgendes, denn wir haben eben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, die sind in den Kampf gezogen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und deshalb empfiehlt uns ja Paulus auch in Epheser 6, diese geistliche Waffenrüstung anzuziehen. Damit wir uns von diesen Angriffen nicht einfach so unterkriegen lassen. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo wir in der Bibel zu geistlichem Kampf aufgefordert werden. Ein Kampf, den wir führen müssen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen möchten. Jesus selber hat uns ja auch davor gewarnt. Er hat gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Damit sagt Jesus ja nicht, ach, ich sende mal ein paar Wölfe aus, damit ihr als Schafe auch was zu tun habt. Ganz bestimmt nicht. Jesus weist auf eine Realität hin, dass wir eben als Schafe, also Kinder Gottes, so leben. Wir befinden uns im Kampf mitten unter Wölfen, die uns nicht freundlich gesinnt sind. Aber Leute, das war der Teufel noch nie. Fängt im Paradies an, diese linke Tour, anders kann man das gar nicht nennen, wie er da sich die Macht auf der Erde geholt hat. Er möchte uns von unserem Lebensweg mit Jesus abbringen. Er weiß, ich werde in der Hölle landen und da sollen möglichst viele mit ihm hin. Das ist seine Mission in dieser Welt. Und dass an diesen Worten noch was dran ist, dieses Heimliche, dieses Linke und so, das sehen wir uns, wenn wir uns im religiösen Markt der Möglichkeiten so ein bisschen umsehen. Die Religionen, religiöse Gemeinschaften, die sind in ihren Lehren heute nicht mehr so weit auseinander. Die haben so richtig schöne Worte und Dinge für uns. Und dann können wir heute in christlichen Kreisen erleben, und das sind nicht wenige, dass wir zum Beispiel Yoga-Übungen angeboten werden. Hey, das ist doch nur Gymnastik, ja? Nur ein bisschen Entspannung für den Körper, kommt zwar aus dem Buddhismus, aber so what? Wir können Krankheiten heilen mit Heilsteinen, sind so schön farbig, haben so richtige Schwingungen, können wir alles gut in Schwingung bringen, ist zwar esoterisch. Stress mit transzendentaler Meditation besänftigen. Ach, Meditation ist doch was Schönes. Bis ins Hirn leeren, dass der Teufel reinkommen kann aus dem Buddhismus, so, das ist doch toll. Oder uns mit Nadeln pieksen. Akupunktur nennt man sowas. Kommt aus dem griechischen Universismus übrigens. Also, das ist alles irgendwie, und das ist das Spannende, irgendwie mit dämonischen Geistern aus diesen östlichen Religionen verbunden. Merken wir nur nicht. Und deshalb machen wir es einfach. Wir prüfen nicht. Sport, Karate, Judo, Taekwondo, das sind diese Martial Arts Geister dahinter. Wir machen es. Also ich spiele lieber Fußball, da kann mal der Ball platzen, mehr passiert da nicht. Aber Jesus sagt dazu, zu diesem allem, hey Kinder Gottes, seid vorsichtig, ihr befindet euch mitten unter Wölfen, die im Schafspelz daherkommen. Inwendig sind sie reißende Wölfe, sie warten nur darauf, euch zu verschlingen. Und darum sind wir aufgefordert, die Geister zu prüfen, Indem wir eben nicht allem Glauben schenken, was uns vor die Nase kommt oder uns ein Bekannter halt so empfiehlt, sondern wir prüfen. Zweiter Hinweis, erkennt die Geister. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Also wir erhalten hier ein entscheidendes Kriterium, woran wir den Geist Gottes vom Geist des Antichrist, also des Gegenchristus, unterscheiden können. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren ist, uns erlöst, befreit und geheilt hat, zu jeder Zeit, der ist von Gott. Die Irrlehrer in den Gemeinden damals in Kleinasien, die haben behauptet, dass dieser göttliche Geist so lange in Jesus drin war, solange er in der Öffentlichkeit war, also geheilt hat, gelehrt und so. Und als es dann gegens Ende hinging, da hat er sich wieder davon gemacht. Und dann hing da am Kreuz irgendein unbekannter Name mit Mann mit Namen Jesus von Nazareth und der ist dann halt dort gestorben. Und Johannes sagt, das ist so absurd, was die da erzählen. Und genau daran erkennt ihr die Falschpropheten, sagt er. Denn sie lassen Jesus nicht der sein, der er war. Jesus ist wahrer Gott und zugleich wahrer Mensch. Das ist ja auch diese Faszination, die Jesus bis heute immer noch ausmacht. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass jemand Gott sein kann und zugleich auch Mensch. Und naja, dann gibt's ja diese Sache mit dem Tod. So, jetzt ist Jesus Gott gewesen, jetzt stirbt Gott. Das ist jetzt blöd, weil wenn dann Gott tot ist, wer weckt ihn dann wieder auf? Also wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst, tu's mal. Und ich garantiere dir, die Antworten werden weniger und die Fragen mehr werden. Aber wir haben zum Glück den Geist Gottes und der hilft uns an den Dingen, die für uns wichtig sind. Johannes bezeugt schon im Evangelium, dass Jesus das Logos Wort Gottes ist, mit dem die Welt gegründet worden ist. Gott sprach ein Wort, Logos, natürlich das aramäische Wort damals gebraucht, aber er sprach ein Wort und es geschah. Das heißt, Jesus hat die Schöpfung in Existenz gebracht. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, im Kolosserbrief, dann wird da gesagt, dass Jesus alles in allem ist. Der hält alles fest, hält alles zusammen. War für mich ganz spannend, das ist nur so nebenbei, als ich mich vor kurzem mal mit Quantenphysik auseinandergesetzt habe, dass da Teilchen sich so formen, wie sie angeschaut, beobachtet werden oder so. Ich bin kein Wissenschaftler, ich verstehe es auch nicht bis in die Tiefe. Aber ich habe dann in einem Psalm gelesen, dass Gott sein Auge auf alles hat in dieser Schöpfung. Da habe ich gedacht, ah, er guckt hin. Und wenn er wegguckt, fällt alles auseinander. Und wenn er hinguckt, bleibt alles zusammen. Das ist das, was Jesus tut in dieser Welt. Er schaut hin und hält die Dinge zusammen. Er ist der, der die Schöpfung in Existenz gebracht hat. Er hat hingeguckt und dann ist es geworden. Ah, das ist faszinierend. Aber wir können es nicht beweisen. Das muss man auch dazu sagen. Viele von denen, die versucht haben, es zu erforschen, sind zu dem Ergebnis gekommen, ey, das kann kein Zufall sein. Da muss irgendeine größere Macht dahinter stecken, die unvorstellbar groß ist. Und manche Wissenschaftler sind auch zum Glauben an Jesus gekommen, ohne wirkliche Beweise zu haben. Und doch gibt es heute ein Kriterium, an dem wir prüfen können, ob die Worte von Menschen vom Heiligen Geist sind oder von einem dämonischen Geist inspiriert sind. Nämlich an dem Bekenntnis dazu, wer Jesus war und ist. Und das zu jeder Zeit und zu jeder Gelegenheit, nicht nur ausnahmsweise. Also wenn einem so einer schön nach dem Mund reden möchte. Wer schon mal mit Kindern zu tun gehabt hat, selber Kinder hat, naja, wir waren ja auch selber auch mal Kinder, können wir uns ja vielleicht noch daran erinnern, der wird wissen, wie Kinder einem so richtig nach dem Mund reden können, nur um was erreichen zu wollen, um irgendwas bekommen zu wollen, was sie gerne möchten. Oh, was können die da plötzlich einsichtig sein? Wow! Und da kommen Argumente, da verkehrt die ihr Hören und Sehen. Aber nicht, weil sie einsichtig sind, sondern weil sie bei einem Freund übernachten wollen oder nicht in die Schule gehen wollen oder was auch immer. Und wenn es nicht mehr um das Ziel geht, sind sie wieder die Alten. Mit falschen Geistern, die uns christliches Leben lehren möchten, ist es nicht anders. Deshalb müssen wir die Botschaft prüfen, die wir zu hören bekommen. Ist sie auf der Linie der biblischen Botschaft? Und zwar permanent? Oder will dir da nur jemanden was in die Tasche reden, um dich vom Weg abzubringen? Wenn Lehre nur in Nuancen von der Bibel abweicht, dann müssen wir vorsichtig sein. Dann kann es sein, dass sich jemand aufs Glatteis führen möchte. Es kann auch sein, dass jemand was nicht weiß. Das gibt's natürlich auch. Ja. Also nicht jeder, der nicht immer alles richtig sagt über das, was die Schrift so aussagt, will dich gleich aufs Glatteis führen. Manche wissen es einfach noch nicht. Da kann dann die Erkenntnis wachsen. Das alles kommt auch in der Gegenprobe zum Ausdruck, die Johannes hier in unserem Bibeltext sagt. Ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon hier in dieser Welt. Auch hier geht es darum, dieser Geist, der niemals bekennt, dass Jesus in dieses Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Ohne Ausnahme. Jesus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das wahre Leben. Jesus ist unser Erlöser, Befreier und Heiler. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Durch ihn sitzen wir an der rechten Seite Gottes als gerechte Leute. Und zwar genau in diesem Augenblick. Ihr sitzt jetzt hier und da. Das ist für manche eine bisschen schwierig zu verstehende Angelegenheit, aber sie ist Realität. Im Epheserbrief heißt, er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Nicht, das wird mal sein, sondern er hat. Also wir sitzen an zwei verschiedenen Stellen. Das ist ganz, ganz toll. Wir leben als geistliche Wesen in einem menschlichen Körper. Aber nicht so, wie die Griechen das gedacht haben. Die haben gesagt, also der Körper, der ist zwar da, das ist so ein Gefängnis für ein höheres geistiges Wesen. Ja. Und dann konnten sie mit ihrem menschlichen Körper machen, was sie wollten. Fressen, saufen, huren, egal. So nicht. Wir sind als geistliche Wesen in einem menschlichen Körper, mit dem wir in dieser Welt einen Auftrag haben. Auch wenn wir nicht von dieser Welt sind. Wer Jesus nicht als den anerkennt, der in Wirklichkeit ist, der möchte uns in die Irre führen. Und damit gehört er zu diesen Genossen des Antichrists, des Gegenchristus. Und der ist durch diese Irrlehre jetzt schon in dieser Welt. Und das ist heute nicht anders, nur vielleicht nicht mehr so deutlich, nicht mehr so konfrontativ wie damals. Deshalb müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Wer heute von Wahrheit spricht, der landet sofort in der fundamentalistischen Ecke. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ja, dort, wo Terrorismus und Fanatismus ihr zu Hause haben. Jesus ist die einzige Wahrheit. Ach, du bist das. Aha. Und dann bist du schon abgeschrieben. Wir sind in unserer Gesellschaft heute so tolerant. Total tolerant. Wir haben eine total tolerante Gesellschaft, solange es um die eigene Gruppe geht. Aber wenn du dann anfängst, eine Gruppe zu beurteilen und sagst, also ich weiß nicht so, dann wird ein Haus neu gestrichen und Fenster werden eingeworfen oder was auch immer. Tolerant sind wir. Aber Jesus ist die einzige Wahrheit. Was? Da gibt's nichts anderes. Und darum stehe ich zu ihm und lass mich nicht aufs Glatteis führen. Auf diese Weise können wir die Geister prüfen. Und schließlich der dritte Hinweis. Lebt als Überwinder. Kinder, ihr seid von Gott und habt jenen überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ich zitiere mal zwei Sätze von dem Apostel und Evangelisten Johannes aus seinem Evangelium und dem Brief. Er schreibt in Johannes 16, 33, viele von euch kennen diesen Satz, der ist auch richtig ganz toll. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ganz wichtiger Satz. Oder 1. Johannes 5, Vers 4, da kommen wir auch in einer späteren Predigt noch dazu. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Hier müssen wir genau hinhören, wenn wir im Anschluss daran wirklich als Überwinder in dieser Welt leben möchten. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Johannes sagt, Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und in unserem Text lesen wir, dass wir als Kinder Gottes jene überwunden haben. All diese Handlungen haben eines gemeinsam. Wer weiß es? Was haben sie gemeinsam?
Es ist schon passiert.
Genau, es ist passiert. Sie sind abgeschlossen. Wisst ihr, das ist wichtig. Wichtig, wenn wir den Kampf des Glaubens leben wollen und siegen möchten. Wenn du im Glauben lebst, musst du wissen, du musst diesen Sieg nicht mehr selbst erringen. Du kämpfst nicht in der Weise, als stünde alles auf Messerschneide. Also wer sich für Sport interessiert, der kennt diese Situation, egal ob es um ein Rennen geht, heute in Monaco ist die Formel 1 oder deutsche Tourenwagenmeisterschaft oder ob bei den Olympischen Spielen ein 100-Meter-Läufer am Start steht oder gestern das große Bundesliga-Finale, da stehen sie alle, immer zwei Mannschaften am Mittelkreis und harren der Dinge, die da kommen. Keiner weiß vorher schon, wie es am Ende ausgehen wird. Und schon mancher vermeintliche Top-Favorit ging vom Feld und war geschlagen, weil der Außenseiter mal wieder über sich hinausgewachsen ist. Da gab es gestern ja auch wieder richtig schmerzvolle Geschichten. Beim Sportler steht es also immer 50-50 und du musst erstmal gucken, wie es am Ende aussieht. Und dementsprechend müssen sie sich alle ins Sport, ins Zeug legen, um am Ende wirklich vom Platz gehen zu können, als Sieger oder über die Ziellinie fahren zu können, als Sieger. Aber nicht so im Kampf des Glaubens. Es geht zwar schon so zu, wie Paulus schreibt in 1. Korinther 9 zum Beispiel. Wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn empfangt. Jeder aber, der kämpft, er enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also Kampf ist schon dran. Ja? Oder Petrus sagt in 1. Petrus 5, seid nüchtern und wacht, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Also es ist wirklich ein realer Kampf, den dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schon so. Aber du kämpfst sozusagen von der Ziellinie aus. Stell dir mal vor, du bist Mitglied in einer Mannschaft, Pokalendspiel, was auch immer. Du weißt, dass du das Spiel zu Ende bringen musst, um den Pokal zu bekommen. Der Unterschied jetzt zur irdischen Spielweise ist, du stellst dich, wartest auf den Anpfiff und hast den Pokal schon in der Tasche. Das ist eine ganz andere Art zu spielen, finde ich. Also du hast schon gesiegt, aber du musst das Spiel trotzdem noch spielen, weil der Gegner hat ein Anrecht darauf, das Spiel zu spielen. Er besteht darauf, er will das Spiel zu Ende spielen, Klammer, er denkt, er könnte siegen. Klammer zu. Es geht also für deine Mannschaft nicht mehr darum zu gewinnen, denn das ist passiert. Sondern der Fokus liegt auf den einzelnen Spielern in deiner Mannschaft. Der Gegner möchte das Spiel zu Ende bringen, um den Sieg noch beeinträchtigen zu können in irgendeiner Form. Und das kann geschehen, wenn er schafft, einzelne Spieler zu verdrängen, zu verletzen oder womöglich dazu zu bringen, die Mannschaft zu verlassen. Klar denken da manche, Mensch, das ist doch totaler Irrsinn. Wie kann ich eine Siegermannschaft verlassen, die jetzt schon gewonnen hat? Aber schau dich um. Viel zu viele Menschen verlassen die Gemeinde oder vielleicht auch so sogar ihren Glauben aus irgendwelchen Gründen. Und das, obwohl es widersinnig ist, nicht zu Gott gehören zu wollen. Du hast den Sieg bereits in der Tasche. Aber der Feind hat genügend Mittel, um das Spiel zu beeinträchtigen. Im Grunde ist es kein Spiel. Es ist purer Ernst. Aber auch das begreifen noch nicht alle, die an dem Spiel beteiligt sind. Deshalb auch heute diese Predigt. Wir haben gewonnen, aber der Feind meint es ernst. Es muss uns keine Angst machen übrigens. Ich finde es schön, dass was Johannes uns hier als Nachfolgern Jesu so auf die Fahne schreibt. Schon die Anrede, Kinder, ihr seid von Gott. Das ist wie eine Geburtsurkunde. Wir sind von Gott. Wir sind aus Gott heraus. Wir gehören zur Familie Gottes. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, als geistliches Wesen in einem menschlichen Körper, in der Welt, aber nicht von der Welt, hat Jesus mal gesagt. Oder so wie es Paulus geschrieben hat. Das ist ein Satz, den sollte man, glaube ich, auswendig lernen, weil der ist ganz, ganz wichtig für unser geistliches Leben. Nachts um drei geweckt, Galater 2, Vers 20, und dann geht's los. Wie geht's los? Ich lebe. Ist gut für unsere Gesellschaft, wir sind eh eine Ego-Gesellschaft, gut, wenn es mit ich anfängt, ne? Ich lebe, aber jetzt kommt's. Doch nun nicht ich. Aber ist gut. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also als Mensch, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wow. Also Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir. Und wenn ich als Überwinder leben möchte, dann lebt er auch durch mich hindurch zu anderen Menschen hin. So wie es Jesus beschrieben hat. Und damit komme ich auf die Zielgerade. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer den Text schon mal gelesen hat, der weiß, drumherum steht, dass Jesus hier vom Heiligen Geist spricht. Also wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, ist interessant, mal in Forschung, geht mal in die Forschung, was sagt denn die Schrift, wie man glaubt? Guck mal, habe ich mich immer wieder gefragt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt? Okay, was sagt die Schrift, wie ich glauben soll? Forscht nach. Denn von dessen Leib werden Ströme lebendigen, das heißt, der Heilige Geist wird durch dich hindurch fließen. Ströme lebendigen Wassers, das ist so atemberaubend. Und doch werden wir nicht gezwungen. Keiner von euch wird dazu gezwungen, zur Mannschaft Gottes zu gehören, um den Kampf zu Ende zu bringen. Wer aber möchte, der wird nicht allein gelassen. Eine wichtige Anweisung dazu haben wir heute bekommen. Prüft die Geister. Vertrau nicht allem, was dir gesagt wird. Deshalb musst du keine Lebenseinstellung des Misstrauens bekommen, ganz und gar nicht. Aber wir dürfen gerne hellwach sein und uns nicht überrumpeln lassen. Forsche bitte in der Schrift. Lass dich lehren. Also mit EH bitte, ja? Nicht mit EE. Das geschieht in gewissen Meditationsformen. Da soll man gelehrt werden. Das ist aber falsch. Lass dich lehren mit EH. Zur Reife führen und nicht hinstellen und sagen, brauche ich nicht. Das ist unreif. Lass dich zur Reife führen, damit du die Geister prüfen und erkennen kannst. Und dann lebe als Überwinder, als Mensch, der von der Ziellinie her kämpft, als Kind Gottes, das den Pokal schon in Händen hält, das aber seinen Auftrag auf dem Spielfeld dieser Welt eben noch zu Ende bringen muss, denn dazu sind wir hier. Und darum möchte ich euch zum Schluss nochmal Mut machen mit den Worten aus dem Hebräerbrief. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das ist eine Realität, da könnte ich sagen, den will ich nicht und immer dieser blöde Kampf. Und das gehört dazu. Lasst uns laufen mit Geduld im Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus. Das ist es. Dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.